Reportagen live. Weltgeschehen im Podcast-Format. Gelesen von Michael Kamp.
Amerika ganz unten. Von Patrick Feeley. In der mobilen Toilette herrschen minus 3 Grad. Es friert mir den Arsch ab. Ich sitze mit einer Taschenlampe im Dunkeln. Chemisch behandelte Fäkalien und Urin sind mir auf den Anus gespritzt. Der Wind schüttelt die Plastikkabine auf dem öffentlichen Parkplatz gegenüber dem Stadtstrand in Westerly. Es ist 3 Uhr morgens. Ich bin gerade aufgewacht. Schlaf ist unmöglich. Es ist meine erste Woche hier draußen. Ich gieße mir einen Eiskaffee aus meiner Kühlbox ein und gehe um die Vorderseite des Toyotas herum, in dem ich jetzt lebe, als ein Auto auf den Parkplatz fährt. Jemand steigt aus und kommt auf mich zu. Es ist ein junger Polizist. Angst habe ich nicht wirklich. Ich bin aber auch noch nicht daran gewöhnt, obdachlos zu sein. »Wie geht es Ihnen?«, fragt er. »Gut.« »Hängen Sie nur rum?« »Ja.« »Geht es Ihnen gut?« »Ja.« »Brauchen Sie etwas?« »Nein.« »Okay. Ich wollte nur mal nachfragen. Ich wünsche Ihnen eine gute Nacht.« Am Morgen wache ich mit Rückenschmerzen auf. Ich muss erst lernen, auf dem Fahrersitz zu schlafen. Lilly, ein wilder Engel mit Fell, ist bei mir. Der Rücksitz gehört ihr. Sie gewöhnt sich gut an das Auto. Ihr Alltag hat sich in gewisser Weise verbessert. Als wir noch in einem Haus wohnten, schlief sie auf der Couch, konnte in den Garten und kam ein paar Mal pro Woche an den Strand, ihren Lieblingsort. Jetzt rennt sie mehrmals am Tag am Strand entlang und sucht nach Muscheln. Sie knackt Krabben und reißt das Fleisch aus den Muscheln. Meine Morgenroutine besteht darin, Gabapentin zu nehmen, ein Medikament gegen Krampfanfälle, das auch psychische und neuropathische Schmerzen lindert und meine Wahrnehmung verbessert. Lamotrigin, ein weiteres Medikament gegen Krampfanfälle, das mir hilft, meine mentale Energie zu steigern und den Nebel zu durchbrechen, den Gabapentin verursacht. Dazu das Antidepressivum Fluoxetin und Adderall für Konzentration und Energie. Denn seit die manische Depression 1997 einsetzte, ist mein Gehirn wie ein platter Reifen. Ich gehe mit Lilly am Strand spazieren, hole Kaffee an der Tankstelle und schreibe auf einem Laptop, den ich vor 2 Monaten gekauft habe. Er ist über einen Spannungswandler an den Zigarettenanzünder angeschlossen. Jeden Morgen spiele ich als erstes auf der Akustikgitarre Songs, die ich geschrieben habe. Den Rest des Tages wird sie umgedreht zu meinem Schreibtisch. Ich sitze auf dem Beifahrersitz und arbeite an einem Roman, als ein Polizeiauto schräg hinter mir parkt, als wolle es mich an einer möglichen Flucht hindern. Die Polizistin sagt, »Wir haben einige Anrufe erhalten. Die Leute sind besorgt.« »Ja?« »Sie sehen sie hier und sind besorgt.« Sie sagt nicht, wer diese besorgten Leute sind, aber die einzigen, die mich sehen könnten, sind die Besitzer der Häuser am Strand. Vielleicht schauen sie aus ihren 3 Millionen Dollar Fenstern und sehen, welche Folgen ihre Gier hat. »Was haben Sie heute vor?«, fragt sie. Sie versucht, mich zur Weiterfahrt zu bewegen, aber der Park ist bis abends für die Öffentlichkeit zugänglich. Ich habe jedes Recht, hier zu sein. »Ich schreibe«, sage ich. »Was schreiben Sie?« »Literarische Belletristik. Ich war Reporter.« »Wo?« »Beim Boston Globe.« Ihre Augen weiten sich. Sie erkennt, dass ich keine Bedrohung darstelle. Sie fragt nach meinem Führerschein und ruft die Zentrale an. Man teilt ihr mit, dass ich keine Vorstrafen habe und keine Haftbefehle gegen mich vorliegen. »Brauchen Sie etwas?«, fragt sie. »Wissen Sie, ob ich in der Obdachlosenunterkunft duschen kann?« Sie bittet die Zentrale, die Einrichtung anzurufen. Sie sagt, ja. »Gut«, sage ich, »danke.« »Sie können hier nicht über Nacht bleiben«, sagt sie. »Sie können bei Walmart auf dem hinteren Parkplatz übernachten.« »Okay.« Sie gibt mir ihre Karte und geht. Ich bleibe, fahre in der Nacht zu Walmart und schlafe dort. Aber die Polizei kommt weiterhin, als wäre ich eine Ein-Mann-Verbrecherwelle. Bevor ich aus Westerly vertrieben werde, treffe ich auf ein Dutzend Polizisten, oft nachts. Sie klopfen an mein Fenster, nur um zu fragen, ist alles in Ordnung? Die Frage hört sich wie Heuchelei an. Die Beamten sind höflich, aber jede Begegnung verursacht mir Unbehagen und Stress. Ich habe nichts Unrechtes getan. Aber die Interaktion zwischen einem Bürger und den Strafverfolgungsbehörden ist von Natur aus nicht auf Augenhöhe. Sie sind Teil eines Apparates, der mir die Freiheit nehmen kann. Ich weiß das. Und Sie wissen es ganz sicher auch. Wenn man obdachlos ist, ist man verletzlicher. Man hat keinen Ort, an dem man gehen kann, keinen Küchentisch, an dem man sitzen und sein Bier trinken kann. Man ist immer auf ihrem Radar.
Dich bewegt, was die Welt bewegt? Mit einem Reportagen-Abo verpasst du keine Ausgabe unserer berührenden, denkwürdigen Geschichten von Reporterinnen und Reportern aus aller Welt mehr. Auch gut als Weihnachtsgeschenk. Alle Infos unter www.reportagen.com/abo.
Für 1,5 Jahre hatte ich in Westerly ein Strandhaus mit hohen Decken gemietet. Ich war meistens allein dort. Meine damalige Freundin arbeitete in New York. Lily und der Dackel meiner Freundin waren meine Gesellschaft. Sie jagten durch das Haus oder dösten auf der Couch, während ich schrieb. Kunstkritiken, Zeitungsartikel, Romane. Zu essen gab es meistens Fertiggerichte. Ich habe eine E-Mail an den Polizeichef von Westerly geschrieben, um mich vorzustellen. Ich teile ihm mit, dass ich Schriftsteller bin und seit kurzem obdachlos und dass ich das Gefühl habe, seine Beamten versuchten, mich unrechtmäßig zu vertreiben. Ich bitte ihn, mich so zu behandeln, wie ich bin und nicht so, wie die Leute mich fürchten. Paul Gingerella schreibt zurück und lädt mich ein, in sein Büro zu kommen oder anzurufen, um die Verordnungen der Stadt zu besprechen, die seine Beamten durchsetzen. Ich hatte in der E-Mail auch erwähnt, dass auf dem Walmart-Parkplatz Drogenhandel stattfindet. Als er sein Amt antrat, hat er die Bekämpfung von Fentanyl zu seiner obersten Priorität erklärt. Ich rufe am Ende nicht an und komme auch nicht zu Besuch. An einem sonnigen Nachmittag sitze ich auf dem Beifahrersitz und schreibe. Der Corolla ist seit meinem Kauf im Jahr 2019 zuverlässig. Er bietet Platz für alles, was ich im Alltag brauche. Ein Polizist nähert sich dem Auto auf der Fahrerseite. Er ist klein und wirkt überwältigt von seiner kugelsicheren Weste. Der Polizist fragt mich, was ich hier mache. Ich schreibe. Wir haben eine Beschwerde erhalten. Ihr Chef weiß, dass ich hier bin. Wer ist das? Fragt er, wie in einem Quiz. Gingerella. Sein Gesichtsausdruck entspannt sich etwas, aber sein Grinsen bleibt. Er schaut auf meine Hand. Ich reibe Daumen und Zeigefinger aneinander. Eine Nebenwirkung der Medikamente gegen meine bipolare Störung. Er fragt, haben Sie Parkinson? Nein. Haben Sie irgendwelche gesundheitlichen Probleme? Sie dürften mich längst überprüft haben, um zu wissen, dass ich eine Invalidenrente bekomme. Das ist wahrscheinlich der Grund für die Frage. Ich verneine, um der Diskriminierung zu entgehen, der Menschen mit psychischen Problemen ausgesetzt sind, füge aber hinzu, ich habe eine chronische Niereninsuffizienz. Er versteht nicht. Nierenerkrankung. Wie kommen Sie an Ihr Geld? Ich bekomme Unterstützung. Rufen Sie uns an, wenn Sie etwas brauchen. Ende 2024 gab es in den Vereinigten Staaten eine Rekordzahl von 770.000 Obdachlosen, 18% mehr als im Jahr davor. Viele von ihnen leiden an psychischen Erkrankungen und unter Drogenmissbrauch. Natürlich sind die meisten Bürger, die an psychischen Erkrankungen und Drogenmissbrauch leiden, nicht obdachlos. Eine der Hauptursachen ist der Mangel an bezahlbarem Wohnraum. Die Löhne haben mit den steigenden Immobilienpreisen und Mieten nicht Schritt gehalten. 1997 war ich ein 29-jähriger, preisgekrönter Kunstkritiker und Journalist, als ich von einer heftigen manischen Depression heimgesucht wurde. Es wurde eine bipolare Störung vom Typ 1 mit mindestens 4 Phasen pro Jahr diagnostiziert. Sie endet oft tödlich. Selbstmord. Mein Psychiater sagte zu mir, »Sie sind der Patient mit der schlimmsten Ausprägung einer manischen Depression, die ich je gesehen habe.« Gemeinsam entwickelten wir einen einzigartigen Mix aus 8 Medikamenten, der es mir ermöglicht, zu funktionieren und mich seit 27 Jahren am Leben hält. Die Medikamente können mich blass machen. Meine Nieren funktionieren nur noch zu 30%, was zu Unwohlsein und Müdigkeit führt. Es ist schwierig, den Tag ohne Ruhepause zu überstehen. Die Arbeit in der stressigen, schnelllebigen Medienwelt war nicht mehr möglich. Vor der Erkrankung arbeitete ich an einem Roman und Kurzgeschichten und schrieb für 2 Zeitungen. Mit ihr konnte ich mich plötzlich an jedes Wort erinnern, das während eines Interviews gesprochen wurde. Licht tat meinen Augen weh. Mein Gehör wurde sehr empfindlich. Ich jammte mit einer Jazzband und sah die Noten vor meinen Augen fliegen. Der totale Zusammenbruch kam über Nacht. Am Morgen lag ich gelähmt in der Dunkelheit und starrte auf die weißen Wände. Als ich ein Streichholz anzündete, leuchtete es so hell wie ein Schweißbrenner. Ich rief meine Redakteure an und sagte ihnen, dass ich eine Pause brauchte. Ich kehrte daraus nicht mehr zurück. Ich habe seither versucht, in anderen Branchen zu arbeiten. Bei einem Einzelhandelsjob konnte ich den Computer nicht beherrschen. Von einer Malerfirma wurde ich entlassen, weil ich zu langsam war. 2 Tage in der Woche arbeitete ich in einem Weinberg. Dabei schaffte ich höchstens 6 Stunden am Stück. An einem dieser Tage brach ich bewusstlos zusammen. Ich erhalte im Monat $960 Invalidenrente, mache $32 pro Tag, aber meine Bedürfnisse und ein paar Extrawünsche belasten mein Konto. Benzin kostet $10 bis $15 pro Tag, Essen $5 bis $8, Kaffee $7, Bier $9. Für Eis gebe ich im Monat $45, für Nikotinpflaster $86 und für Trinkwasserkanister $80 aus. Ich lebe so minimalistisch wie möglich, habe mit dem Rauchen so gut wie aufgehört. Alkohol ist der Puffer, den eine sensible Seele braucht, um die Verbrechen der Menschheit zu ertragen. Das Schwierigste an der Obdachlosigkeit ist es, die Armut, die Diskriminierungen und die Feindseligkeit der nicht obdachlosen Bevölkerung zu überleben. Diese ist meist subtil. Die Leute kommen, um den Strand zu besuchen, sehen mich und parken sofort woanders. Sie haben solche Angst. Ich weiß, dass ich zerzaust aussehe. Aber ich glaube nicht, dass mit mir etwas nicht stimmt. Ich weiß, dass ich besser aussehen könnte. Aber ich verstehe einfach nicht, was daran so schlimm sein soll. Ich ernähre mich von Erdnuss- und Marmeladensandwiches. Zuerst habe ich Schinken-Käse-Sandwiches gegessen, aber das Eis in der Kühlbox schmilzt innerhalb eines Tages und die Wurst schwamm im Wasser herum. Das Essen bewahre ich im Kofferraum auf, zusammen mit meinen Kleidern. Ich mache die Sandwiches auf meinem Koffer. Am Strandparkplatz von Westerly wird es am späten Nachmittag kalt. Ich stehe am Kofferraum, ein Glas Erdnussbutter in der Hand, als ein roter SUV neben mir hält. Eine Frau steigt aus, um die 40, mit langen schwarzen Haaren. »Möchten Sie die andere Hälfte meines Fleischbällchen-Sandwichs?« fragt sie. »Nichts geht über Erdnussbutter und Marmelade, aber vielleicht möchten Sie mal was anderes. Ich war gerade mit einem Freund unterwegs. Es ist noch warm.« Ich bin überrascht von ihrer Freundlichkeit. »Ja«, sage ich. Sie holt eine Schachtel aus dem Auto. »Danke«, sage ich. Sie geht zum Strand. Weiß sie, dass ich obdachlos bin? Vielleicht hat sie mich hier schon einmal gesehen. Innerhalb von 6 Monaten ist sie die einzige Person, die mir Hilfe anbietet. Zu dem Sandwich gibt es Kartoffelchips. Ich versuche, sie zu essen, aber ich halte die Schmerzen nicht aus. Ich habe fast die Hälfte meiner Zähne verloren. Wann immer ein Problem mit ihnen auftrat, wie zum Beispiel, als ich eine Wurzelbehandlung brauchte, habe ich den Zahn in einer Klinik ziehen lassen, die Patienten nach einem gestaffelten Tarif abrechnet. Eines meiner Medikamente, Gabapentin, begünstigt Zahnschäden. Kurz bevor ich obdachlos wurde, begann ein Zahn oben rechts zu schmerzen. Es war unerträglich, ihn mit der Zahnbürste zu berühren. Dann entwickelte sich ein qualvoller Schmerz in meinem linken Unterkiefer. 2 vordere Zähne begannen zu schmerzen. Ich konnte nichts essen, bekam Fieber und vereinbarte einen Notfalltermin in einer Zahnklinik. Ich fand mich mit dem Gedanken ab, die beiden Zähne zu verlieren. Eine Assistentin machte Röntgenaufnahmen der schmerzhaftesten Stelle, an der mein Kiefer geschwollen war. Der Zahnarzt kam herein und setzte sich hinter mich. Er fragte nicht, was das Problem war. Ich erzählte ihm von den beiden Zähnen. Er entgegnete nichts, suchte keinen Blickkontakt. Stattdessen näherte er sich mit seinem Werkzeug. Er schaute in meinen Mund, berührte einen der unteren Zähne. »Sie haben Zahnstein, aber sonst sehe ich nichts«, sagte er. »Die Schmerzen sind stark«, sagte ich. Er antwortete, »das Röntgenbild zeigt nichts.« »Keine Karies?«, fragte ich. »Keine Karies, kein Abszess, sehen Sie selbst.« Ich drehte mich um. Das Röntgenbild zeigte einen weißen Zahn in einem Meer aus Schwarz. Ich war zu sehr mit den Schmerzen beschäftigt, um ihn zu bitten, mehr zu tun. Schließlich sagte ich, »Sehen Sie die Schwellung in meinem Gesicht?« »Nein«, sagte er. Ich erhob meine Stimme. »Sie sehen sie nicht?« »Vielleicht ein bisschen.« Meine linke Kieferseite war doppelt so groß wie meine rechte. Mir wurde klar, wo das Problem lag. Er glaubte, ich sei auf Medikamente aus. Er musste so etwas ständig erleben. Er wollte den Vagabunden loswerden. Ich hatte eine oberflächliche Untersuchung bekommen, mein Leiden wurde negiert. Er würde mir kein Schmerzmittel verschreiben. Ich sagte, ich war Reporter. Der Grund, warum ich arm bin, ist, dass ich an einer schweren manischen Depression gelitten habe. Meine Zähne sind schlecht, weil ich mir keine Behandlung leisten kann. Er wandte sich seinem Computer zu. Er tippte etwas, klickte mit der Maus. Mir kam der Gedanke, dass er mich googelte. Sagte ich die Wahrheit? Er saß 2 Minuten lang am Computer und las. Dann rollte er seinen Hocker zurück zu mir, sah mir in die Augen und sagte, »Ich sehe nichts, aber ich kann Ihnen Antibiotika geben.« Ich holte sie bei der Apotheke ab. Er hatte mir auch Ibuprofen verschrieben. Der Schmerz in meinem Mund überwältigte mich. Ich sah tanzende weiße Lichter. Die maximale Tagesdosis Ibuprofen linderte ihn nicht. Ich wechselte sie mit der maximalen Tagesdosis Paracetamol ab. In den ersten 2 Stunden nach jeder Einnahme konnte ich den Schmerz ertragen. Dann wurde er wieder stärker. Nachts konnte ich nicht durchschlafen. Am 3. Tag der Antibiotika-Behandlung war mein Kinn stark angeschwollen. Ich drückte mit dem Finger darauf. Ein Strahl Alter schoss heraus und traf den Rückspiegel. Kurz darauf suchte ich meinen Internisten auf. Er sagte, es handelte sich um einen Abszess. Mein Kiefer erholte sich, aber die beiden Zähne waren noch zu empfindlich, um darauf zu kauen. Statt die Zähne zu putzen, spülte ich den Mund mehrmals täglich mit antiseptischem Mundwasser aus. 3 Monate später wache ich im Auto mit einem plötzlichen Schmerz im Zahn auf, der ganz hinten links oben liegt. Ich schaue in den Spiegel. Er ist in 2 Hälften gebrochen. Ich habe mittlerweile 3 Zähne im Oberkiefer und 2 im Unterkiefer, mit denen ich nicht kauen kann. Essen ist eine Qual. Die amerikanische Flagge weht über Walmart. Als ich jung war, war ich stolz auf sie. Ich schätzte mich glücklich, in den Vereinigten Staaten geboren zu sein, wo jedes Leben zählt. Das glaube ich immer noch. Viele Männer und Frauen kämpften und starben für die Werte, für die die Flagge steht. Freiheit und Demokratie. Mein Vater wurde als Soldat in Südostasien beschossen und kam als tickende Zeitbombe nach Hause zurück. Wie von der Polizei angeordnet, schlafe ich auf dem Walmart-Parkplatz. Ich parke hinter dem Gebäude, wo die Leute ihre Bestellungen abholen und die Sattelschlepper zum Entladen vorfahren. In der Filiale kaufe ich Lebensmittel, darunter gelegentlich Thunfisch und Hähnchen für Lilly, sowie Nikotinpflaster. Ich gehe dort auf die Toilette. Im November strömen die Massen über den Parkplatz, um für die Feiertage einzukaufen. Sie fahren aggressiv, schießen in freie Parklücken wieder heraus. Das macht mich nervös. Die Menschen stehen unter Druck, der Stress und die Angst vor einer ungewissen Zukunft lassen sie feindselig werden. Die meisten Amerikaner leben von einem Gehaltscheck zum nächsten. Viele haben keine Ersparnisse. Sie sind nur eine Krise von der Obdachlosigkeit entfernt. Ein Jobverlust oder eine unerwartete Krankheit und Sie sind dort, wo ich bin. Im Walmart spielen Sie fade Coverversionen klassischer Weihnachtslieder, die bis auf den Parkplatz zu hören sind. Es herrschen -5 Grad. Jede Nacht klappe ich den Fahrersitz zurück und schlafe unter einer Fließdecke. Ich wache frierend und zitternd auf, starte das Auto und schalte die Heizung ein. Im Laufe der Wintersaison muss ich das Auto jede Nacht und sogar tagsüber am Strand laufen lassen. Der Benzinverbrauch übersteigt mein Budget. Meine Freundin Lane gibt mir, was sie kann. Sie ist Rezeptionistin in einem 4-Sterne-Hotel am Strand von Narragansett. Eine Nacht dort kann hunderte von Dollar kosten. Sie dagegen lebt bei ihren Eltern, weil sie sich keine eigene Wohnung leisten kann. Ihr Einkommen entspricht der Miete für ein Einzimmer-Apartment. Sie ist 49 und arbeitet seit 30 Jahren in der Dienstleistungsbranche. Sie verdient $5 mehr als den Mindestlohn. Genauso viel wie die Tellerwäscher im schlecht laufenden Restaurant des Hotels. Ich wurde am 16. Oktober 2023 obdachlos. Meine Hingabe an das Schreiben in Verbindung mit meiner manischen Depression hat mich in den letzten 2 Jahrzehnten an den Rand der Gesellschaft gebracht. Ich habe in 20 Zimmern in 18 Städten entlang der Ostküste gelebt, wo ich auf einer Smith Corona Romane tippte und mich damit gegen den Pöbel wehrte, der in seiner Dummheit schwelgt, ohne sich dessen bewusst zu sein. Nach meiner Diagnose gelang es mir, 26 Jahre lang nicht auf der Straße zu landen. Als ich 2019 erstmals damit konfrontiert wurde, überlegte ich, in welche warmen Bundesstaaten ich ziehen könnte, um im Auto zu leben. Ich hatte Visionen, von welcher Brücke ich springen würde. Obdachlosigkeit schien mir schlimmer als der Tod zu sein. Und dann? Ein Wunder. Ich lernte einen wohlhabenden Unternehmer kennen, in dessen Weinberg ich arbeitete. Er sagte, er würde mir helfen, einen Literaturagenten zu finden. Ich kaufte den Toyota und konnte eine Wohnung mieten. Ich adoptierte Lilly. Sie war in der texanischen Hitze zurückgelassen worden, an einen Zaun angebunden. Seitdem hat sie 14 Kilogramm zugenommen und ist zu einem liebenswerten, sensiblen Wesen geworden. Im Jahr 2023 beendete der Unternehmer seine Unterstützung aus finanziellen Gründen. Er hat mir nicht geholfen, einen Agenten zu finden. Wir spazieren am Strand entlang. Lilly trottet voraus, die Nase gesenkt. Einmal hat sie eine Möwe gefangen, als diese gerade abhob. Sie ließ den Vogel wieder los, brach ihm aber den Flügel. Wir ringen täglich miteinander. Lilly springt in die Luft und stürzt sich auf meinen Arm. Ich lasse sie zupacken und stoße sie mit Kraft weg, um sie aus dem Gleichgewicht zu bringen. Sie stürmt zurück, verfehlt meinen Arm und stürzt zu Boden, springt wieder und schnappt zu. Sie tut mir nicht allzu sehr weh, hat aber bereits die Ärmel von 2 Lederjacken und einem Hoodie zerrissen und mich dabei auch bluten lassen. Ich fahre zur Wärmestube in Westerly. Ein paar Männer sitzen im Vorraum und schauen fern. Ich frage nach der Dusche und einer sagt, dass sie im hinteren Teil der Einrichtung ist. Ich gehe durch den kleinen Schlafraum, in dem ein Dutzend einfache Betten dicht nebeneinander stehen. Die Menschen, die hier schlafen, haben keinerlei Privatsphäre. Ein übergewichtiger Mann im Rollstuhl sagt Hallo. Ich sage Hallo. Im Badezimmer funktioniert nur eine der 2 Duschen. Ein Mann kommt herein. Er steht da und beobachtet mich, während ich mich ausziehe. Das Wasser drehe ich so heiß auf, wie ich es aushalten kann. Nirvana. Ich trockne mich ab und ziehe saubere Kleidung an. Als ich durch das Schlafzimmer gehe, sagt ein Mann, der auf einem der Betten sitzt, »Glaub mir, ich werde dich fertig machen.« Ich gehe barfuß in die Kälte hinaus und stecke meine Schmutzwäsche in eine Plastiktüte im Kofferraum. »Kannst du mich mitnehmen?«, fragt ein Mann von der anderen Straßenseite. »Nein.« Ich habe die Wärmestube zum ersten Mal angerufen, kurz bevor ich obdachlos wurde. Eine Frau sagte mir, sie könne mir nicht helfen, bevor ich nicht mit dem Koordinator der Einrichtung gesprochen hätte. Ich rief ihn an und fragte ihn nach Unterstützung für Essen und Benzin. Er ging nicht auf meine Frage ein, sondern erwähnte die Notunterkunft. Dort könne man mich aber erst nach dem Kontakt mit einer staatlichen Stelle aufnehmen. Ich rief die zentrale Aufnahmestelle des Bundesstaates Rhode Island an. Sie erfasst Obdachlose in einer Datenbank. Dann rief ich den Koordinator der Wärmestube zurück. »Wahrscheinlich kann ich Ihnen einen Platz in der Notunterkunft verschaffen«, sagte er. »Ich habe einen Hund«, sagte ich. »Männlich oder weiblich?« »Weiblich.« »Wie alt ist sie?« 3,5. Sie ist lieb und mag Menschen.« »Das ist kein Problem. Ich rufe Sie an, wenn die Notunterkunft öffnet.« »Mit meinem billigen Telefon kann ich keine Voicemail abhören.« »Können Sie SMS empfangen?« »Kann ich nicht, aber Sie können mir eine E-Mail schicken.« Er sagte skeptisch. »Sie leben in Ihrem Auto?« »Ja.« Er hat mir nie eine E-Mail geschickt und meines Wissens auch nicht angerufen. Das ist okay. Die Verzweiflung in der Notunterkunft ist ansteckend und wäre nicht ideal für Lilly. Im Auto haben wir Privatsphäre. Niemand will mich dort fertig machen. Wir schlafen 2 Monate lang auf dem Walmart-Parkplatz. Während dieser Zeit hämmert die Polizei ein 30 Mal mitten in der Nacht gegen die Fahrertürscheibe, nur um zu fragen, ist alles in Ordnung? Bevor ihr mich geweckt habt, war alles in Ordnung. An Weihnachten werde ich in den frühen Morgenstunden aus dem Schlaf gerissen. Ein Polizist leuchtet mir mit einer Taschenlampe ins Gesicht und ins Auto. Ich sehe seinen Atem, als er sagt, jemand habe die Polizei gerufen. Er deutet an, dass der Anrufer befürchtete, ich hätte Selbstmord begangen. Er sah, dass der Motor lief, an einem Tag, an dem sich bekanntlich viele Menschen das Leben nehmen. Ich versichere ihm, dass ich am Leben bleiben möchte. Der Motor läuft, damit ich es warm habe, sage ich. Er sagt, okay. Dann sagt er, kann ich Ihre Telefonnummer haben? Ich werde sie nicht verwenden oder so. Halb im Schlaf gebe ich ihm meine Nummer. Am Morgen denke ich, warum hat er mich danach gefragt? Ich hätte sie ihm nicht geben müssen. Es gibt nur einen Grund, warum er sie haben wollte. Damit die Polizei eine Art Stalkerware auf meinem Telefon installieren kann, um mich ausfindig zu machen. Am späten Vormittag sitze ich im Auto und schreibe. Ein Mann und eine Frau nähern sich auf der Fahrerseite. Sie tragen blaue Uniformen mit Abzeichen auf der Brust. Ich kurbele das Fenster herunter. Walmart Sicherheitsdienst. »Sie müssen wegfahren«, sagt der Mann. »Wir haben Sie lange genug hier bleiben lassen.« »Die Polizei hat mir gesagt, ich könnte hier bleiben«, sage ich. »Der Polizei gehört dieses Grundstück nicht, mir schon.« Ich werfe ihm einen langen Blick zu. »Okay, Walmart besitzt es«, sagt er. »Okay«, sage ich. »Kennen Sie andere Orte?« Sie können es auf dem alten Bennys Parkplatz versuchen, dort ist niemand. Erst haben sie mich vom Strand verjagt, jetzt bei Walmart. Mir gehen die Orte aus, an denen ich sein kann. Die Definition von Obdachlosigkeit ist, dass wir keinen Ort haben, an den wir gehen können. Wenn der Satz »Ich denke, also bin ich« wahr ist, sind wir Menschen, die sind. Wir stehen auf demselben Boden wie ihr. Wenn ihr uns den Zutritt zu diesem Boden verweigert, verweigert ihr uns das Ich Bin. Ist das nicht eine Verleugnung unserer Existenz? Viele von euch könnten an unserer Stelle sein, wenn eine Wendung des Schicksals dazwischen gekommen wäre. Das ist Teil eurer Ablehnung, die Angst, dass es auch euch treffen könnte. Ihr leugnet diese Realität, weil sie zu schrecklich ist, um darüber nachzudenken, und deshalb müsst ihr uns verleugnen. Die Reichen wiederum lehnen uns ab, weil sie wissen, dass sie uns erschaffen haben, dass wir eine Folge ihres Drangs sind, mehr anzuhäufen, als sie brauchen, was in ihrer Angst vor dem Leben und dem Tod begründet ist. Aus Angst entsteht nichts Gutes, nur Zerstörung. Amerika ist zu einer Gesellschaft der Angst geworden. Sie wird kultiviert, um uns zu spalten und zu kontrollieren. Ein paar Monate nach Beginn meiner Obdachlosigkeit beginnen meine Füße zu schmerzen. Ich weiß nicht, was es ist, aber es tut zu weh, um normal zu gehen. Der Schmerz weckt mich morgens. Ich kaufe Neosporin und creme die betroffenen Stellen jeden Abend ein. Nach einer Woche klingen die Schmerzen ab. Ich höre auf, die Salbe zu verwenden. Einen Monat später kehren die Schmerzen zurück. Ich muss zu meinem Internisten, dem ich bereits Geld schulde. Ich schulde auch dem Psychiater Geld, der mir das Leben gerettet hat. Im Haus von Lanes Eltern, wohin ich meine Post zustellen lasse, liegen seine Rechnungen. Wenn ich ihn verliere, bin ich in einer schlechten Lage, denn er ist der Einzige, der versteht, wie mein Medikamentencocktail funktioniert. Ich ziehe weiter. Ich fahre 18 Meilen nach Norden, nach South Kingstown. In diesem Teil des Bundesstaates bin ich aufgewachsen. Meine Eltern sind 1968 aus New York hierher gezogen. Von außen betrachtet muss meine Kindheit normal gewirkt haben. Ich wuchs auf einer Insel vor Newport auf. Meer, Strand, Wälder. Gut für ein abenteuerlustiges Kind. Meine Mutter war Krankenschwester, Vater Ingenieur und Erfinder, der gewalttätig werden konnte. Er war von seiner Mutter misshandelt worden, als er ein Kind war. Ich glaube, er war verärgert, wie meine Schwester und ich sein Leben veränderten. Und obwohl er brillant war, eine seiner Erfindungen wurde während des Super Bowl im Fernsehen beworben, brachte er nur Mitgefühl für Frösche und Eidechsen auf. Meine Eltern gaben uns nie Geld. Die unausgesprochene Regel lautete: Frag nicht. Ich begann sehr früh, Rasen zu mähen und auf Booten zu arbeiten. Heute leben meine Mutter, meine Schwester und ihre Familie im Norden von Rhode Island. Meine Schwester fährt einen Lexus und besitzt ein Haus, aber sie hat ihre eigenen Herausforderungen. Nach Jahren der Distanz haben sie und ich gerade begonnen, uns gelegentlich zum Mittagessen zu treffen. Ich möchte sie um nichts bitten. In der ersten Nacht in South Kingstown schlafen wir auf dem Parkplatz am Stadtstrand. Er ist von Hecken und Bäumen umgeben. Es sind keine Häuser zu sehen, und in all den Jahren, in denen ich hierher komme, habe ich noch nie Polizei gesehen. Niemand sonst ist hier. Die Nacht verläuft ruhig. Den Morgen verbringen Lilly und ich am Strand. Der Tag verläuft ereignislos, eine Erleichterung. In der folgenden Nacht parke ich auf demselben Parkplatz, aber weiter hinten, außer Sichtweite von allen, die hierher kommen könnten. Ich schreibe, als um 21 Uhr hinter mir plötzlich ein Licht aufscheint. Ich drehe mich um und sehe den Suchscheinwerfer eines Polizeiautos. Als der Polizist näher kommt, hat er die Hand auf seine Waffe gelegt. Ich kurbele das Fenster herunter. »Sie dürfen nicht hier sein«, sagte er. »Okay«, sage ich, »ich werde wegfahren.« »Kann ich Ihre Telefonnummer haben?«, fragt er. »Nein, nur für den Fall, dass wir Sie anrufen müssen.« »Warum sollten Sie mich anrufen müssen? Ich weiß, dass Sie eine Ortungssoftware installieren können.« »Okay.« Ein zweiter Beamter taucht auf. Er sagt: »Wir können Sie bestrafen, weil Sie hier nachts parken. Die Verordnung erlaubt das Parken von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang. Oder Sie geben uns Ihre Telefonnummer. Das ist ein geringer Preis. Ein fairer Tausch.« Als ich ein Kind war, waren Polizisten unsere Freunde. Als ich Reporter war, traf ich auf Männer in Uniform, die in ihrer Jugend gesurft und in Bands gespielt hatten. Sie waren nicht darauf aus, einem den Tag zu ruinieren. Viele Menschen bleiben nach Einbruch der Dunkelheit am Strand und haben es nicht eilig zu gehen. Vor 2 Wochen war ich mit Lane bis 2 Uhr morgens hier. Der gesunde Menschenverstand und die Höflichkeit gebieten, dass die Polizei Personen, die hier nach Einbruch der Dunkelheit parken, einfach auffordert, den Ort zu verlassen. Ich schaue den Polizisten an. Er glaubt tatsächlich, im Recht zu sein. Ich kann es mir nicht leisten, ein Bußgeld zu zahlen. Ich gebe Ihnen meine Telefonnummer. Woher wussten Sie, dass ich hier bin? Lane besorgt uns manchmal ein Zimmer für 1 oder 2 Nächte in einem Hotel am Highway. Als wir das letzte Mal dort waren, kam ich mit Lilly an der Leine an. Die Blicke der Frauen hinter dem Schalter erinnerten mich daran, dass ich ungepflegt aussah. Meine Haare waren zerzaust. Ich trug seit Tagen dieselben Klamotten. Ein paar Nächte später schlafe ich auf einem Park-and-Ride-Parkplatz an der Autobahn. Nachts heulen Kojoten in den nahegelegenen Wäldern. Waschbären tauchen aus der Dunkelheit auf, um den Müll zu durchwühlen. Lilly knurrt. Am Morgen gehe ich zur Tankstelle auf der anderen Seite der Autobahn, hole mir Kaffee und benutze die Toilette. Ein Klo zu finden ist eine nie endende Suche. Danach nehme ich eine Extraportion Depakot, ein Medikament zur Stabilisierung meiner Stimmung, das auf mein Gehirn wie ein Sonnenschauer wirkt. Der Parkplatz kann ein Ort der Verzweiflung sein. Er liegt neben einer Ampel. Die Autos beschleunigen, wenn die Ampel auf grün springt, und brüllen ihre Aggressionen aus den Auspuffrohren. Hier habe ich miterlebt, wie ein Mann nach einer Überdosis Opiate durch zwei Naloxonspritzen gerettet wurde. Der Boden ist übersät mit Lebensmitteln und Müllsäcken. Es schmerzt mich, hier mit einem Hund spazieren zu gehen. Der Wald neben dem Parkplatz ist schön. Dort gibt es Wege, auf denen Lilly nach Kaninchen schnüffelt. Einmal ging ich dorthin, um mich zu erleichtern, und wurde von einer Herde Truthähne überrascht, die mich anschrien. Ein riesiges Exemplar mit wunderschönen, aufgefächerten Schwanzfedern starrte mich dabei an. Am Morgen kommen die Bettler in einem grünen Pickup. Er hat ein Nummernschild aus Connecticut. Sie stehen tagsüber auf dem Mittelstreifen und zeigen den Autofahrern Pappschilder. Obdachlos, jede Hilfe willkommen, danke. Ihre Kleidung ist abgetragen und schmutzig, ihre Sprache ist vulgär. Sie gehen zwischen den stehenden Autos umher und starren die Menschen an. Sie müssen damit Erfolg haben, denn sie kommen immer wieder zurück. Manchmal verbringen sie die Nacht dort und schlafen sitzend in ihrem Wagen. Eines Morgens bin ich auf dem Parkplatz und schreibe. Die Sonne scheint. Für Februar ist es warm. Ich hänge meine Regenjacke ins Fenster, damit die Sonne nicht auf den Computerbildschirm scheint. Ich höre eine laute Stimme vor dem Fenster. Ich drehe mich um und sehe einen Polizisten. Ich werfe eine Mütze über das Bier neben mir und kurbele das Fenster herunter. »Was machen Sie da?«, fragt er. »Ich schreibe einen Roman.« Er ist verwirrt. Ich sage, »Mein Name ist Patrick Feely. Ich lebe seit 50 Jahren hier. Ich war Reporter für The Narragansett Times. Ich bin obdachlos.« »Sie wohnen hier?« »Ja. Es ist meine Aufgabe, zu wissen, wer hier ist. Kann ich Ihren Führerschein sehen?« Ich hoffe, dass er mich nicht auffordert zu gehen. Ich weiß nicht, wohin ich sonst soll. Der Polizist kommt mit einem Kollegen zurück. Er gibt mir meinen Führerschein zurück. »Beziehen Sie Sozialleistungen?«, fragt der zweite Polizist, ein junger Mann mit Glatze und einem freundlichen Gesicht. »Ich habe gerade Medicaid beantragt.« »Haben Sie es schon in der Wärmestube versucht?« »Ich dusche dort.« »Haben Sie es schon bei Tri-County versucht?« »Nein, was ist das?« »Die können Ihnen mit Essen und anderen Dingen helfen.« »Die Polizisten versuchen zu helfen. Sie sagen mir nicht, ich solle gehen.« Ich rufe die Organisation an, um zu fragen, welche Hilfe es für Obdachlose gibt. Eine Frau ruft zurück und sagt, sie könne mir nicht helfen, werde meinen Namen aber an eine Frau weitergeben, die das kann. Sie ruft kurz darauf an und spricht mit mir in einem gleichgültigen, belehrenden Ton von Programmen, für die ich nicht in Frage komme, weil ich keine Wohnung habe, und sagt schließlich, dass ich Essen aus ihrer Speisekammer bekommen kann. Sie erwähnt Konserven und andere Lebensmittel, die ich im Auto nicht zubereiten kann. Ich fahre nicht hin, weil ich dadurch mehr Geld für Benzin verbrauchen würde, als die Essensspenden wert sind. Auf dem Park-and-Ride-Parkplatz verlässt eines Nachts ein Bettler die hintere Sitzreihe des Pickups. Er zieht den Reißverschluss seiner Hose hoch. Eine Frau kommt ihm hinterher. Eine Prostituierte? 3 Tage später ist sie wieder da. Eine verblühte Schönheit in Blue Jeans. Ich erkenne sie wieder. Woher? Wann? Gegen Mittag fällt es mir ein. Sie wohnte Anfang der 2000er Jahre gegenüber von mir in Newport. Sie war intelligent und sprach leise, war eine gute Nachbarin, bis sie eine Frau kennenlernte. Sie war größer und extrovertiert. Die beiden begannen eine Beziehung. Die Frau zog ein. Eines Nachts hörte ich, wie ein Körper gegen die Wand geschleudert wurde. Geschrei, Gerenne. Ich öffnete meine Tür. Vor ihrer Tür war Blut auf dem Boden. Eine schlug die andere windelweich. Ich rief die Polizei. Sie beendete den Streit. Die Wohnung wurde zwangsgeräumt. Jetzt ist meine ehemalige Nachbarin auf dem Parkplatz mit Bettlern zusammen. Wie ist sie zu Ihnen gekommen? Wo wohnt sie? Erkennt sie mich? Sie ist nicht mehr die gleiche. Den ganzen Tag sitzt sie in dem Pickup und nickt. Als sie herauskommt, hält sie den Kopf gesenkt. Sie scheint eine Tickstörung zu haben. Es ist Montag, der 19. Februar. Ich habe $20, um bis zum Ende des Monats durchzukommen. Ein Ölwechsel, bar bezahlt, hat mich ausgeblutet. Lane sagte, sie könne am Donnerstag helfen, wenn sie ihr Gehalt bekommt. Das Minimum, das ich pro Tag brauche, sind $20. Ich bezahle Kaffee und Essen mit einer Bezahlkarte für Lebensmittel, die ein monatliches Guthaben von $160 hat. Es war mehr, als ich noch nicht obdachlos war und Miete gezahlt habe. Lilly hat reichlich Hundefutter, ich habe genug Erdnussbutter und Marmelade, aber ich muss den Motor laufen lassen, um mich zu wärmen. Die $20 werden für Benzin draufgehen. Was ich noch im Tank habe, wird nicht bis Donnerstag reichen. Ich werde das Auto so wenig wie möglich laufen lassen. Wir werden nirgendwo hinfahren. Kein Strand für die nächsten 2 Tage. Ich werde auf Bier verzichten. Ich werde mich zurückziehen, Unruhe und Depressionen erleben, schwitzen und zittern. Endlich treffe ich mich mit der Wohnungsvermittlerin der Wärmestube. Sie meldet mich für ein Programm an, das von der Verfügbarkeit von Wohnberechtigungsscheinen abhängt. Im Moment gibt es keine. Wir sprechen über bezahlbare Wohnungen, für die ich mich bewerben kann. Sie fragt mich, welche Gegenden des Bundesstaates mich interessieren, ob ich bereit bin, in der Hauptstadt Providence zu leben. Sie rät mir, mich an so vielen Orten wie möglich zu bewerben, um meine Chancen zu verbessern. Ich sage ihr nicht, dass ich in einer städtischen Umgebung nicht leben werde. Ich wurde schon auf der Straße angegriffen und bin vorsichtig. Das ist mein Überlebensmechanismus. Außerdem haben Lilly und ich hier im Süden des Bundesstaates ein Leben. Der Strand ist ein wesentlicher Bestandteil davon. Sie gibt mir eine Broschüre mit einer Liste der Unterkünfte. Sie sagt, die Wärmestube könnte mir bei der ersten Monatsmiete und der Kaution helfen. Ich sage, ich bin gerade in einer schwierigen Lage. Wenn es über die Wärmestube Unterstützung für Lebensmittel und Benzin gibt, könnte ich die Hilfe gut gebrauchen. Sie sagt nichts. Ich werde also die Wohnungsämter anrufen, um Unterlagen bitten, diese ausfüllen und dann Jahre auf eine Antwort warten. Kann ich es mir wirklich leisten, in einer Sozialwohnung zu leben? Meine Invalidenrente beträgt $960. Bei einer Miete von $320 blieben mir $640 zum Leben. Ich müsste mir einen Job suchen, den ich körperlich bewältigen könnte, vielleicht an einer Tankstelle. Von jeden $100, die ich in diesem Job verdiene, würde die Behörde 1/3 einbehalten. Um die ursprünglichen $320 auszugleichen, die von meiner Rente abgezogen werden, müsste ich etwa 36 Stunden arbeiten. 9 Stunden pro Woche klingen nicht nach viel, aber ich weiß, dass ich mich schwer tun würde, den Job gut genug zu machen, um ihn zu behalten. Und dann hätte ich nicht mehr Geld als jetzt. Ich müsste also noch mehr Stunden arbeiten. Aber das kann ich nicht, ohne meine Invalidenrente zu gefährden. Es ist Mai und es regnet in Strömen. Ich sitze im Auto und schreibe. Als ich dringend muss, schnappe ich mir das Toilettenpapier, eile in den Wald und ziehe meine Korthose unter einem Strauch herunter. In der Hocke überkommt mich ein Gefühl von Primitivität. Wer kommt mir dabei in den Sinn? Luciano Pavarotti. Das Foxwoods Casino in Connecticut, 1994. Bei der erhabenen Kraft seines Auftritts traten mir Tränen der Freude in die Augen. Ich sah und hörte ihn aus 6 Metern Entfernung singen. Je mehr ich über ihn gelesen hatte, desto mehr spürte ich, dass ihn etwas bedrückte. Er war hinter einer Fassade aus Kommerz gefangen, die keinen Platz für den Menschen ließ. Ich schrieb darüber. Der Generaldirektor der Metropolitan Opera schickte meinen Artikel an Pavarotti, der mir auf Italienisch schrieb: »Großartige Arbeit.« Im Wald kauernd denke ich an den roten Samt und das Gold in der Met in New York, wo ich eine Aufführung von Puccinis Turandot dort hörte, in der er die Arie Nessun Dorma sang. Ich schlafe nie richtig, aber ich bin wenigstens nicht allein. Lane hat morgen Abend eine Ausstellungseröffnung in Newport. Sie wird mir davor am Strand die Haare schneiden. Ich werde in der Wärmestube duschen, mich rasieren und meine besten Kleider anziehen, eine beige Korthose und ein weißes Hemd. Lane hat ihren Job im Hotel gekündigt. Er hat sie krank gemacht. Finanziell kam sie nicht voran. Im Moment hat sie keine Ersparnisse, aber sie hat den Sprung ins Ungewisse gewagt. Ich glaube an sie und ihre Kunst, mit der sie Werke des abstrakten Expressionismus weiterzudenken versucht. Und hier liegt die seltsame Dichotomie in unserem Leben. Ein paar Nächte nach der triumphalen Ausstellungseröffnung lädt Lane die App DoorDash herunter. Und wir machen uns daran, etwas Geld zu verdienen. Von 18 bis 21:30 Uhr liefern wir Essen aus. Die Kunden geben bei der Bestellung in der App an, wie viel Trinkgeld sie geben möchten. Sie müssen uns nicht gegenübertreten. 3/4 der Leute bitten darum, dass ihr Essen vor der Haustür abgestellt wird. Wir verdienen an diesem Abend $27. DoorDash hat 2024 über $10 Milliarden Umsatz gemacht. Unsere letzte Lieferung führt uns zu einem Haus in Strandnähe. Einige College-Studenten feiern eine Party. Ihre Autos in der Einfahrt sind neu und teuer. Lane bringt die Bestellung zur Tür. Ein junger Mann kommt heraus und nimmt ihr die Tüte mit mexikanischem Essen mit abweisender Geste ab. Da setzt es bei mir aus. Lane und ich sind mehr als doppelt so alt wie er, haben ein erfülltes Leben hinter uns und für einen unerfahrenen Jungen, dessen Eltern dieses Essen bezahlen, sind wir unsichtbar. Am Morgen habe ich eine Nachricht meiner Schwester auf dem Telefon. Ich hatte sie gefragt, ob ich mir Geld leihen könnte, um das Auto reparieren zu können. Ich war nicht besonders optimistisch. Sie sagte, das Geld bei ihr sei knapp. Sie würde meine Mutter bitten, mir zu helfen. Selbstmordgedanken bahnen sich ihren Weg. Ich sehe mich auf der Brücke stehen und bekomme Angst. Manchmal scheint Suizid die beste Idee zu sein. Dieses Mal wäre es ein erbärmlicher Ausweg. Meine Sinne sind geschärft. In meinem Auto erschrecke ich jedes Mal, wenn die Autofahrer an der nahen Ampel Vollgas geben. Was zum Teufel ist mit diesen Menschen los? Ich nehme eine Extraportion Depakote und liege regungslos in der Dunkelheit. Wird ihre Wut jemals aufhören? Sie lassen es an sich selbst und aneinander aus, obwohl das Problem die Raubtiere und die Politiker sind, die sich den größten Teil des Reichtums einverleiben. Am Abend kommt Lane zu mir. Ich besuche sie selten. Ihr Vater und ich verstehen uns nicht. Im Supermarkt habe ich gesehen, dass das Providence Journal über Obdachlosigkeit berichtet. Der Artikel handelt von einer Gruppe von Obdachlosen, die auf einem brachliegenden öffentlichen Grundstück zeltet. Anwohner haben sich beschwert. Sie müssen besorgt sein. Ich lese, dass der Bürgermeister jedes Lager, das sich in seiner Stadt bildet, auflösen lässt. Eine der befragten Obdachlosen sagte, sie wisse nicht, wohin sie gehen soll. Ich wache in der Dunkelheit auf. Es ist 3:18 Uhr morgens. Ein Auto hält neben dem Park-and-Ride-Parkplatz. Ein Mann steigt aus. Ein Anhalter? Er steht auf dem Grünstreifen zwischen Straße und Parkplatz. Die Lichter der Autobahn zeichnen die Silhouette eines Mannes mit rasiertem Kopf, der eine kleine Tasche an einem Seil baumeln lässt. Ich denke, Vagabund, und zünde mir eine Zigarette an. Ich schaue aus dem Fenster, der Mann ist verschwunden. Als ich pinkeln muss, steige ich aus und gehe Richtung Wald. Normalerweise pinkle ich irgendwo auf dem Parkplatz, aber das letzte Mal, als ich das um 2 Uhr nachts tat, raste das Auto einer Zivilstreife auf den Parkplatz und bremste neben mir, gerade als ich meine Hosen zumachte. Ich bin auf dem Weg zum Wald, als Lilly ein lautes Bellen von sich gibt, wie ich es noch nie gehört habe. Ich halte es für Trennungsangst, also drehe ich mich um und sage, »Lilly!« Da sehe ich den Mann mit dem rasierten Kopf 10 Meter von mir entfernt. Er ist leise auf mich zugekommen. Dieses Kribbeln, von dem die Leute sprechen, wenn sich bei ihnen die Haare im Nacken aufstellen, in diesem Moment ist es auch für mich real. Er sieht, dass ich ihn sehe. Ich gehe zurück zum Auto. Er geht dicht an mir vorbei, sieht agil und stark aus und sagt, »Hey!« als wäre es ein ganz normaler Tag in der Stadt. Ich sage, »Hi!« als wäre alles in Ordnung. Er ist weiß, etwa 30 Jahre alt und 1,70 Meter groß, trägt Jeans, sieht gepflegt aus. Ich schaue zurück und sehe, wie er nach rechts abbiegt. Ich steige ins Auto und verriegele die Türen. »Braves Mädchen«, sage ich zu Lilly, »braves Mädchen.« Die Bedeutung dessen, was gerade passiert ist, wird mir langsam klar. Niemand geht im Dunkeln so nah an jemandem vorbei, ohne ein Geräusch zu machen. Wie kam er so schnell an mich heran? Er war nicht da, als ich aus meinem Auto gestiegen bin. Dann die erschreckende Erkenntnis, er hatte die Tasche nicht mehr wie zuvor gehalten, er hielt sie an seiner Taille, das freie Seil, in seiner anderen Hand. Er wollte mich damit von hinten erdrosseln und anschließend ausrauben. Eine Hündin, die weit über 1000 Meilen von hier entfernt auf einer Brache zum Sterben zurückgelassen wurde, die Begleiterin, die seit 4 Jahren an meiner Seite ist, hat mir gerade das Leben gerettet.
Reportagen live, Weltgeschehen im Podcast-Format. Eine Co-Produktion der Ruhrfestspiele mit Reportagen. Aus Reportage Nummer 86. Text Patrick Feely, Sprecher Michael Kamp, Übersetzung aus dem Amerikanischen von Christoph Dorner. Redaktion und Konzept Dimitri Gavrisch und Monika Gies. Sounddesign Benjamin Rudert.